Was für einen besseren Freund könnte man den Kindern anbieten als unseren Herrn Jesus? Ich wurde gebeten, mich kurz vorzustellen. Es gibt nicht viel zu sagen. Ich bin glücklich verheiratet. Wir haben zwei erwachsene Kinder, kommen aus der Gemeinde Nürnberg-Marienberg und lieben Kinder. Aber ich glaube und ich bin ganz überzeugt davon, dass unser himmlischer Vater die Kinder noch viel mehr liebt, als wir sie lieben können. Ja, heute wollen wir über das Bild Gottes wiederherstellen sprechen. In der Familie. Familie und Erziehung. Welch wichtiges Thema. Und wer könnte uns besser unterweisen als unser himmlischer Vater, der uns nach seinem Bild geschaffen hat? Es war seine Absicht, dass der Mensch mehr und mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln sollte. Was für ein wunderbarer Gedanke. Menschen sollen Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Aber wie wir wissen, wurde das durch Ungehorsam verscherzt. Die Gottähnlichkeit wurde durch die Sünde zerstört, ja nahezu ausgelöscht. Und dadurch kam Leid und Trauer in die Familien. Denken wir nur an die erste Familie, an Kain und Abel. Tränen und Tod sind die Folge des Ungehorsams, der Rebellion. Aber Gott hat in seiner unendlichen Barmherzigkeit einen Plan gefasst zur Erlösung. Ellen White schreibt, es sollte das Werk der Erlösung sein, im Menschen das Bild seines Schöpfers wiederherzustellen, ihn zu der Vollkommenheit zurückzuführen, in der er geschaffen war. Sie sollte die Entwicklung von Leib, Seele und Geist fördern, damit die göttliche Absicht, die bei seiner Erschaffung gewaltet hatte, verwirklicht werden könnte. Und dies ist auch der Zweck der Erziehung, das große Ziel des Lebens. Also, was ist das große Ziel des Lebens? Welches ist der Zweck der Erziehung? Im Menschen das Bild seines Schöpfers, das verloren gegangen war, wiederherzustellen. Ihn zu der Vollkommenheit zurückzuführen, in der er geschaffen war. Nun müssen wir uns zu Recht die Frage stellen, verfolgen wir dieses Ziel in der Erziehung? Gott ähnlich werden? Ja, und wie ist Gott? Gott ist Liebe. Es heißt, die Liebe, die Grundlage von Schöpfung und Erlösung, ist auch die Grundlage wahrer Erziehung. Und in Jeremia Kapitel 31, Vers 3 sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Also Gott ist die Grundlage der Schöpfung, der Erlösung. Und wenn wir Gott ähnlich sein wollen, muss die Liebe auch die Grundlage unserer Erziehung sein. Es heißt auch hier, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Zu mir gezogen, da steckt das Wort Erziehung. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu unseren Kindern ziehen wir sie näher zu Gott. Und in Lukas Kapitel 10, 27 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt. Und das zweite Gebot ist dem ersten gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, ihn, den Unendlichen, Allwissenden, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und allen Kräften zu lieben, bedeutet, dass im ganzen Wesen, am Leib, Geist und Seele das Bild Gottes wiederhergestellt werden soll. Ich überlasse alles ihm, nicht ich, sondern er sitzt auf dem Thron meines Lebens. Und durch den selbstlosen Dienst an unserem Nächsten werden wir wirklich immer mehr der göttlichen Natur teilhaftig. Wir werden geschickt für den Himmel. denn wir nehmen ihn in unsere Herzen auf. Und nach 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8 wissen wir, dass Gott Liebe ist. Seine ganze Regierung ist auf Liebe gegründet. Er ist auf unser Wohl bedacht und genau das sollen wir anstreben. Gott lieben und ihm dienen und den Nächsten lieben und ihm dienen. Und so wird sein Bild mehr und mehr in uns wiederhergestellt werden. In Epheser Kapitel 5, Vers 1 und 2 ruft uns Gott auf, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Ja, wie hat Christus uns geliebt? Er ist bis in den Tod gegangen. Und genau so eine Liebe, eine selbstlose Liebe, sollen auch wir uns schenken lassen. Denn weiter heißt es in Epheser, darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber ehre den Mann. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das ist doch ein ideales Familienbild. Stellt euch das mal vor. Der Mann liebt die Frau. Die Frau ist darauf bedacht, den Mann zu ehren. Beide lieben sie die Kinder und die Kinder gehorchen den Eltern. Da hat man doch ein Stück Himmel auf Erden. Gott hat einen Ort, eine Möglichkeit geschaffen, an dem sein Bild in seinen Kindern wiederhergestellt werden kann. Wie schön, wenn Kinder in einem liebevollen Zuhause aufwachsen, wo sie gelehrt werden, Gott zu dienen. Wundert es uns, dass Satan immer mehr und mehr das Bild Gottes in den Familien zerstören möchte? Deshalb sollten die Eltern wissen, was sie tun müssen, um das ewige Leben zu erben. Jeden Tag sollten sie das Wort der Wahrheit annehmen und ihr Leben davon bestimmen lassen. Jesus selbst sagte, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und genau das sollten auch wir tun, uns mit Gottes Willen füllen lassen. Dann können wir es ganz sicher unseren Kindern ein liebevolles Heim bieten und den Auftrag Gottes ausführen. Ja, welches ist der Auftrag Gottes an uns? In 1. Mose Kapitel 18, Vers 19 heißt es, denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht ist. Ja, denn dazu habe ich ihn auserkoren. Als Eltern haben wir die Autorität inne, weil Gott uns dazu berufen hat, eine Autorität im Leben des Kindes zu sein. Wir können mit diesem Auftrag nicht leichtfertig umgehen. Wir handeln in Gottes Zuständigkeitsbereich und nicht in unserem. Die Kinder gehören uns nicht. Sie gehören Gott. Er hat uns sie nur anvertraut, sie zu ihm hinzuführen. Ellen White schreibt in dem Buch, wie führe ich mein Kind, Eltern haben die Vollmacht, ihre Kinder zu erziehen, zu disziplinieren und sie zu trainieren. Setz diese Kraft für Gott ein. Er erwartet von den Eltern völligen Gehorsam und wird eine Fehlerziehung der Kinder nicht entschuldigen. Das sind klare und harte Worte, aber liebevoll gemeint. Denn Gott weiß, wenn wir alles dran setzen, können wir sehr viel tun, dass unsere Kinder ihn kennenlernen und sich für ihn entscheiden. Nun, an dieser Stelle möchte ich euch sagen, ich stehe nicht als Fehlerlose vor euch. Mir wurde schon viel vergeben und ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Aber gerade deshalb ist es mir ein Anliegen, ein Bedürfnis, vielen Eltern diese Notwendigkeit vor Augen zu führen, Vielleicht können sie die Fehler vermeiden, die ich leider schon gemacht habe. Betrachte die Erziehung als eine der wichtigsten Aufgaben, solange deine Kinder zu Hause sind. Und diese Zeitspanne ist sehr kurz. Alles, was wir in diesem Leben erreichen können, ob Häuser, Auto, Karriere, es ist alles vergänglich. Aber die Charaktere, die wir für den Himmel vorbereiten, werden über dieses Zeitliche hinaus einen Wert haben. Die Frage, die wir uns nun stellen, ist, wie können wir unseren Kindern helfen, Gott von ganzem Herzen zu lieben, ihm zu dienen, den Nächsten lieben und ihm zu dienen? Wie können wir ihm helfen, dass in seinem Handeln Gottes Bild widerspiegelt wird? Unsere Gesellschaft neigt nämlich immer zu Extremen und sie verändert sich ständig. Die alte autoritäre Erziehungsmethode verlangt ja auf eine unbiblische Art und Weise Respekt. So nach dem Motto, du hörst auf mich, Kind, oder es setzt was. Und die heutige Gesellschaft, die möchte gar keine Autorität akzeptieren. Und so werden die armen Kinder frech und ordnen sich nicht mehr unter. Das heißt, in der Frage der Autorität neigen wir entweder dazu, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen oder aber Waschlappen zu sein. Aber beides ist verkehrt, beides ist unbiblisch. Deswegen sollten wir die Anweisungen im Wort Gottes suchen. In dem Buch Wie führe ich mein Kind heißt es, selbst die wertvoll erscheinenden Anregungen anderer Leute sollten nicht gedankenlos und unkritisch übernommen werden. Also Achtung, wenn wir Erziehungsbücher lesen, stimmen sie mit dem, was wir im Wort Gottes lesen, überein oder nicht? Denken wir daran, wenn Menschen ein Erziehungsbuch schreiben, ja, der Mensch lebt, wenn es hochkommt, 100 Jahre. Und in dieser Zeitspanne schreibt er ein Erziehungsbuch. Aber Gott, der Ewige, Allmächtige, gibt uns die Bibel als Handbuch zur Verfügung. Und sie ist die vollkommene Richtschnur der Wahrheit. Und als solche sollte ihr der erste Platz in der Erziehung eingeräumt werden. Sie ist sturmerprobt, vollständig. Sie bietet ein korrektes und umfassendes Bild von Kindern, Eltern, Familienleben, Werte, Schule, Erziehung, Geborgenheit, Zurechtweisung. Deswegen lasst uns die Bibel studieren als Eltern, denn wir können nicht mehr geben als das, was wir haben. Deswegen müssen wir uns füllen lassen, damit wir unsere Kinder wiederum füllen können. Was sagt nun das Wort Gottes? Sprüche 4,23 sagt uns, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Jesus sagt, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Bosheit, Arglist und so weiter. Er sagt aber auch, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also, wenn aus dem Herzen Gutes oder Böses kommt, dann müssen wir auf unser Herz und auch auf das Herz unserer Kinder achten und uns fragen, wer regiert unser Herz? Gott oder der Gegenspieler? Ist uns eigentlich bewusst, dass jeder im Grunde genommen im tiefsten Sinne religiös ist und einen Gott verehrt, auch unsere Kinder? Wir beten entweder den wahren Gott im Himmel an oder Götzen. Deshalb fragen wir nicht, wird das Kind jemanden anbeten? Sondern wir fragen, wen wird das Kind anbeten? Wessen Charakter wird es dabei widerspiegeln? Hier haben wir eine Abbildung und sehen einen Menschen, der ein Anbeter des wahren Gottes ist. der linke Pfeil, der von Gott ausgeht, kennzeichnet Gottes Initiative im Leben eines Menschen und sein erhaltendes Handeln gegenüber seinem Kind. Und der rechte Pfeil kennzeichnet die Herzenshaltung dieses Menschen. Er möchte Gott kennen und ihm besser dienen. In dieser Abbildung bemüht sich Gott ebenso um den Menschen. Aber dieser Mensch ist im Götzendienst verstrickt. Götzendienst wie Begierde, Leidenschaft, Stolz. Er wirft sich vor diesen Dingen nieder, die nicht der wahre Gott sind und auch nicht befriedigen können. Und so kann auch das Bild Gottes nicht wiederhergestellt werden. Und sind uns doch die Ursachen für Konflikte in der Familie bekannt? Stolz, Habsucht, Hass, Zorn, Selbstsucht. Diese zerstören die Harmonie in der Familie. Und das beginnt schon bei einem Kind. Die Bibel sagt nämlich, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das heißt, die Kinder, die Säuglinge, haben die Neigung zur Sünde. Und es gehört zu unserer Aufgabe, die wir doch lieben und auch unsere Kinder gerettet sehen wollen, dass wir unsere Kinder zur wahren Quelle des Lebens führen, zu dem einzig wahren Gott, der seine Anbetung würdig ist. Wie unvernünftig ist es, irgendetwas Geringeres anzubeten, als den wahren Gott zu verehren. Nun, wenn unsere Kinder sein Bild, Gottes Bild widerstrahlen sollen, widerspiegeln sollen, wie sieht das in unserem Leben, im Leben der Kinder ganz praktisch aus? Zum einen, indem wir Gottes Handeln betrachten. Über dieses Thema möchten wir heute Nachmittag sprechen. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, besonders auch Eltern mit Babys, weil oft sagen die Eltern, was kann man schon mit Babys anfangen? Nein, je früher, umso besser, umso leichter tut man sich später. Wir werden altersgemäß betrachten, wie wir die Kinder in den Wegen Gottes erziehen können. Aber das ist Thema von heute Nachmittag. Zum anderen können wir unseren Kindern helfen, Gottes Bild zu widerspiegeln, indem wir das, was wir von ihm lernen, mit seiner Hilfe auch in die Tat umsetzen. Lass uns nun ein paar Beispiele betrachten. Und zwar, in welche Richtung das Herz des Kindes geprägt wird in den verschiedenen Situationen. Zuerst möchte ich ein Beispiel aus der Erwachsenenwelt nehmen. Angenommen, Schwester Regine hat Bruder Robert sehr verletzt. Sie hat ihn gekränkt und sie war wirklich gemein zu ihm. Und dadurch gerieten sie in einen heftigen Streit. Wer von den beiden hat gesündigt? Schwester Regine natürlich, ne? Weil sie hat einen Streit begonnen, sie hat verletzt. Sie hat den Bruder herausgefordert. Aber hat wirklich nur sie gesündigt? Beide müssen Buße tun. Es kommt nicht nur darauf an, wer herausfordert, sondern auch darauf an, wie ich auf die Herausforderung reagiere. Der Bruder Robert hat sich genauso herausfordern lassen und hat zurückgeschimpft. Sonst wäre es ja nicht zu einem heftigen Streit gekommen. Nun, lass uns ein bekanntes Beispiel aus einer Familie herausgreifen. Die Kinder spielen und plötzlich fangen sie an zu streiten um ein Spielzeug. Wie gehen wir vor? Normalerweise fragen wir, wer hatte das Spielzeug zuerst? Stimmt's? Das heißt also, die Frage sorgt sich nicht um das Herz. Die Frage fragt nach Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit setzt sich für das Kind ein, das womöglich schneller war, das Spielzeug zu schnappen. Wenn wir uns in dieser Sache um das Herz kümmern, sieht die Angelegenheit ganz anders aus. Natürlich ist es falsch, dass ein Kind dem anderen das Spielzeug wegnimmt. Keine Frage, es sündigt. Auch wenn es ihm nicht bewusst ist. Deswegen ist es unsere Aufgabe als Eltern, ihm das bewusst zu machen. Aber Beide Kinder zeigen sich herzenshart. Beide Kinder sind selbstsüchtig. Beide Kinder sagen, du und dein Glück ist mir egal. Ich möchte das Spielzeug haben oder ich möchte das Spielzeug behalten. Es ist mir egal, ob du glücklich bist oder nicht. Verstehen wir? Wir müssen also überlegen, was geht im Herzen der Kinder vor? Welche Einstellung steckt hinter dieser Tat? Wir haben nämlich zwei Kinder, die sündigen. Zwei Kinder, die sich wichtiger nehmen als den anderen. Wie sieht die Bibel eigentlich diese Einstellung? Wie handelt ein nach Gott ausgerichtetes Herz? Denken wir an Abrahams Gesinnung, als seine Knechte mit den Knechten Lots sich stritten. Welche Weidefläche ihnen gehört? Wie antwortet Abraham? Wie geht er vor? Er sagt, ach, lass doch nicht Zank sein zwischen uns. Willst du dahin? Gehe ich dahin. Willst du dahin? Dann gehe ich dahin. Und das Neue Testament unterstreicht diesen Gedanken. In Römer 12,10 heißt es, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. In Philipper 2, Vers 4 heißt es, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Du siehst also, die Herzenshaltung bestimmt das Verhalten. Wen beten wir an? Wir müssen viel enger mit Gott zusammenarbeiten, weil wer könnte es besser beibringen, den Kindern besser rüberbringen, als gläubige Eltern, die Gottes Prinzipien kennen. Du hast als Gläubiger die Absicht, die Sünde deines Kindes zu demaskieren. Er soll verstehen, wie Sünde im menschlichen Herzen wirkt und wie das Evangelium von diesen Nöten frei machen kann. Wir erzählen also nicht nur die Geschichte von Abraham, sondern wir praktizieren sie auch. Und genau das tat Jesus. Und dann macht das Lehren auch erst Sinn. Von ihm heißt es, was er lehrte, betätigte er auch. Er lehrte nicht nur die Wahrheit, sondern er war auch die Wahrheit. Und genau das gab seiner Lehre Kraft. Nun ein weiteres Beispiel. Welche Wegweisung erteilst du deinem Kind, wie es mit aggressiven Kindern umgeht, in der Schule, im Schulbus oder sonst wo? Viele Kinder, viele Eltern würden vielleicht sagen, wehre dich. Natürlich machen wir das nicht. Weil wie könnten wir diesen Rat, wehre dich, mit dem Rat, bitte Gott um Hilfe, in Verbindung bringen? Verstehen wir? Sollen wir Gott um Hilfe bitten, dass er uns hilft, den anderen umzurempeln? Also wir machen das nicht. Aber vielleicht geben wir den Rat, ignoriere einfach, schau drüber hinweg. Aber ist eine der beiden Anweisungen biblisch? Nein. Was sagt Gott? Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Die Frage ist nur, vertrauen wir Gott wirklich, dass wir den Segen ererben? Dass er dem Kind Kraft gibt, mit dem Problem fertig zu werden? Vertrauen wir ihm, dass er dem Kind eine wunderbare Erfahrung schenkt? Von Jesus heißt es, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet. Der biblische Ratschlag weist deine Kinder an, sich Gottes Fürsorge und Schutz anzuvertrauen. Und die Schrift lehrt uns, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Er sagt auch, Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also dieser Rat weist uns an, dem Kind beizubringen, auf Gottes Möglichkeiten zu vertrauen und weist das eigene Ich in die Schranken. Natürlich sind diese Werte, diese Prinzipien in einer Welt der Selbstverwirklichung lächerlich. Aber Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Denken wir daran, wir verfolgen das Ziel, dass in uns und unseren Kindern sein Bild wiederhergestellt werden soll, dass wir ihm ähnlich handeln. Diese weltlichen Prinzipien stehen konträr zu den himmlischen. Haben wir Angst, wenn wir unsere Kinder so erziehen, dass sie Gott vertrauen und nicht selber das Schwert in die Hand nehmen, dass wir sie zu Weichlingen erziehen? Von der Schrift her wissen wir, dass gerade die Menschen, die sich nach Gottes Prinzipien ausgerichtet haben, die stärksten Persönlichkeiten gewesen sind, die die Welt kannte. Jesus war unser höchstes Vorbild, aber auch Menschen wie Josef, wie Daniel, die Waldenser, sie waren Gott absolut gehorsam und der Welt gegenüber unbeugsam, aber sie waren in der Lage, ihre Feinde zu lieben. Ein Vater berichtete, dass seine Tochter von einer Spanischlehrerin offensichtlich schlecht behandelt wurde. Er schreibt in seinem Buch, 4 Jahre lang kämpfte sie gegen das Gefühl, sich darüber zu ärgern, dass sich jemand gegen sie versündigt hatte. Doch später fanden die Eltern eine Notiz am Rand ihrer Bibel, in der sie Römer 12 auf das Verhältnis zu ihrer Spanischlehrerin anwandte. Sie kämpfte sich durch die geistlichen Lektionen hindurch und errang den Sieg. Ja, was steht in Römer 12? Es steht, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Sie muss sich mit diesen Texten beschäftigt haben und Trost gefunden haben, Mut gefunden haben, zu Gott zu ringen, ihr zu helfen, nicht böse Gedanken gegen ihre Spanischlehrerin zu haben. Die Spanischlehrerin hat sich offensichtlich versündigt. Und das dürfen wir auch nicht bagatellisieren. Aber ich muss mich durch die Versuchung nicht auch in Sünde hineinziehen lassen. Aber um einem Feind zu essen und zu trinken zu geben, dafür brauche ich Gottes Kraft. Und genauso sollte das Lernen auch in der Schule betrachtet werden. Dass wir mit den Kindern zu Hause arbeiten, in der Andacht. Darüber heute Nachmittag mehr. Denn wir sollten sie anweisen, egal was wir tun, wie in 1. Korinther 10, 31 steht. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zu Gottes Ehre. Die Kinder sollen zu Gottes Ehre sogar ihre Schulaufgaben machen. Ellen White schreibt in dem Buch, wie führe ich mein Kind, von einem 12-jährigen Mädchen. Das heißt, ein 12-jähriges Mädchen gibt selbst Zeugnis, wie es Bekehrung erlebt hat. Sie schreibt, ich lernte nicht gerne, sondern spielte lieber. Ich war in der Schule oft abgelenkt und verpasste den Lehrstoff. Jetzt lerne ich jede Lektion gründlich, um Gott zu erfreuen. Ich habe mich in der Schule oft schlecht benommen. Immer dann, wenn die Lehrer mich nicht beobachteten. Ich habe Unsinn gemacht. Nun möchte ich Gott Freude machen, indem ich mich gut benehme und die Schulordnung einhalte. Ich war zu Hause selbstsüchtig Mach dir nicht gerne Besorgungen. War bockig, wenn die Mutter mich vom Spielen wegrief, um ihr zu helfen. Nun ist es mir eine wirkliche Freude, der Mutter bei allem zu helfen, weil ich sie liebe. Merken wir, wie sich die Gesinnung ändert? Nicht ich, sondern Christus regiert mein Leben. Nicht Götzen, sondern der wahre Gott wird angebetet. Sein Bild wird die Menschen wiederhergestellt. Die Faulheit wird durch Fleiß ersetzt, Ungehorsam durch Gehorsam. Und das gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns, weil wir wollen ja auch Gott immer ähnlicher und ähnlicher werden. Das heißt, immer mehr so handeln wie er. Liebevoll, freigebig, selbstlos. In dem Buch Wie führe ich mein Kind heißt es, Eltern, versucht Herz und Sinn eurer Kinder zu führen, solange sie jung sind, mit dem Ziel, dass sie Christen werden. Hütet euch vor dem falschen Gedanken, sie wären nicht alt genug, um verantwortlich zu sein, nicht alt genug, um ihre Sünden zu bereuen und sich zu Christus zu bekennen. Wenn sie richtig unterwiesen werden, können schon sehr kleine Kinder falsches Verhalten erkennen und den Erlösungsweg mit Jesus Christus verstehen. Ich stelle immer wieder fest in der Sabbatschule, ich habe die Grundschulgruppe zurzeit, wie bereit Kinder sind, wie bereitwillig sie ihr Herz Jesus geben wollen. Sie wollen alles aus Liebe tun, um ihm zu dienen. Das sind goldene Gelegenheiten für uns, die wir nutzen können. Aber dieses biblische Ziel können wir auch nur mit biblischen Methoden erreichen. Welche sind nun biblische Methoden? Zum einen eine gute Kommunikation. Also wenn Susi ihren Bruder anschreit, können wir nicht einfach sagen, hör auf zu schreien. Denn das Problem liegt nicht im Schreien, sondern es liegt viel tiefer. Das Problem liegt im Zorn, in der Bitterkeit des Herzens und kommt nur durch Geschrei zum Vorschein. Wenn du also lediglich versuchst, das Verhalten zu verändern, dann verfehlst du das eigentliche Problem, das Herz. Damit das Herz angesprochen wird, musst du es täglich aus dem Wort Gottes unterweisen. Wie ich schon sagte, heute Nachmittag mehr dazu. Zur guten Kommunikation gehört aber auch Aufrichtigkeit. Das heißt also, wenn du dein Kind zurechtweisen möchtest, deckst du ja gewissermaßen die Sünde in seinem Herzen auf. Aber dann musst du auch aufrichtig sein und dir es gefallen lassen, wenn dein Kind deine Sünde anspricht. Und dass du dich eventuell auch entschuldigst. Die Sünde, die du getan hast, an deinem Kind zugibst. Du musst bereit sein, dich beurteilen zu lassen. Zur guten Kommunikation gehört auch gutes Zuhören. Salomo sagt, wer antwortet, ehe er hört, dem ist Torheit und Schande. Erst zuhören und dann können wir darauf eingehen. Verstehen wollen. Bei diesem Punkt möchten wir ein bisschen mehr verweilen. Salomo schreibt in Sprüche 20, Vers 5, das Vorhaben im Herzen eines Mannes ist wie ein tiefes Wasser, aber ein kluger Mann kann es schöpfen. Das wollen wir jetzt ein bisschen näher anschauen. Angenommen, Lukas haut seine Schwester. Welche Fragen könnten hilfreich sein, um die Haltung zu verstehen, die sich hinter dem Verhalten des Kindes verbirgt? Zum Beispiel, was hast du empfunden, als du deine Schwester gehauen hast? Wodurch hat dich deine Schwester so gereizt? Hilf mir, das zu verstehen. Weshalb dachtest du, die Dinge werden besser, wenn du sie haust? Was hat dich so verletzt? Was hat sie getan? Bagatellisiere nicht, sondern versuche herauszufinden, wodurch dein Kind so verletzt wurde. Lass es dir erzählen und frage weiter, hättest du auch anders reagieren können? Was meinst du? Zeig dein Verhalten Vertrauen in Gottes Führung oder fehlendes Vertrauen. Du musst also anfangen, das Wesen des inneren Konflikts zu verstehen. Und erst dann kannst du darauf eingehen. Dadurch hilfst du dem Kind selber, sich zu reflektieren. Es gibt also drei Dinge, die du mit ihm durchgehen musst. Erstens, was ging in dieser Situation in dir vor? Zweitens, was war in diesem Moment die Versuchung? Und drittens, was war die Reaktion auf die Versuchung? Übrigens, diese Vorgehensweise ist auch für uns Erwachsene sehr hilfreich. Manchmal stellen wir fest, dass wir so oder so über die Schwester oder den Bruder denken. Und du merkst, du bist verletzt. Wenn die Schwester sich an dir versündigt hat, es ist logisch, dass du dich verletzt fühlst. Das dürfen wir ja auch. Es tut ja weh, wenn sich jemand an uns versündigt. Aber du musst dich nicht auch zur Sünde verleiten lassen. Du kannst diese hasserfüllten, ja sogar Rachegedanken mit Gottes Hilfe überwinden. Es ist wichtig, dass du mit Gottes Hilfe in seinem Sinne reagierst. Schließlich soll ja das Bild Gottes in dir wiederhergestellt werden. Also, dass das uns persönlich hilft, habe ich selber erfahren. Ich spreche hier aus Erfahrung. Wenn ich mich dann frage, warum hast du jetzt solche Gefühle zu dem Bruder oder zu der Schwester? Und durch diese Fragen gehe ich dem auf den Grund. Und dann kann ich beten. Wenn ich vielleicht selber verschuldet habe, kann ich um Vergebung bitten. Wenn nicht, kann ich um Kraft bitten, diesen Bruder oder die Schwester trotzdem zu lieben. Denn dadurch reagiere ich ja nur so, wie Jesus auch reagiert hat. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Nun, denken wir an das Spielzeug, an das Beispiel mit den Kindern, die sich um das Spielzeug streiten. Lerne jedes der beiden Kinder zu reflektieren, warum es so gehandelt hat. Spiele das Problem nicht runter. Das Kind, das das Spielzeug weggenommen hat, hat gesündigt, keine Frage. Aber beide Kinder müssen unterwiesen werden. Deshalb müssen wir auch dem verletzten Kind helfen, zu verstehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die ihm wehgetan haben. Ich fasse kurz zusammen. Es gibt drei Dinge, die du mit ihm durchgehen solltest. Das Wesen der Versuchung, die möglichen Reaktionen auf die Versuchung, seine eigene sündige Reaktion. Und denke dabei daran, dass du in diesem Prozess sowohl über deinem Kind stehst, als auch neben ihm. Du stehst über deinem Kind, weil Gott dich zu dieser Aufgabe berufen hat, zu disziplinieren und zu korrigieren. Du stehst aber auch neben ihm, weil du auch ein Sünder bist, der mit denselben Versuchungen gegenüber anderen zu kämpfen hat. In dem Buch »Wie führe ich mein Kind« heißt es, diese Kleinen können nicht unterscheiden, welcher Geist sie beeinflusst. Und es ist die Pflicht der Eltern, für sie zu entscheiden und für sie zu wollen. Ihre Gewohnheiten müssen sorgfältig überwacht werden. Schlechte Neigungen müssen unterdrückt und das Gemüt dahingehend geleitet werden, dass es Freude am Guten empfindet. Das Kind sollte bei jeder Bemühung, sich selbst beherrschen, ermutigt werden. Die Kinder brauchen also eine Veränderung des Herzens. Und die Veränderung des Herzens, nicht nur die Kinder, auch wir brauchen sie. Und die Veränderung unserer Herzen beginnt mit Sündenerkenntnis. Deswegen brauchen wir auch die richtigen Worte zur richtigen Zeit, um dem Kind zu helfen, Sünde zu erkennen, aber auch nicht mutlos zu werden, sondern weiter zu kämpfen und zu überwinden. Sprüche 15,23. Es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet. Und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. Paulus schreibt weiter, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Nun, in der Familie haben wir unterschiedliche Kinder. Mit den unterschiedlichen Kindern müssen wir auch unterschiedlich umgehen. Aber auch in den unterschiedlichen Situationen müssen wir unterschiedlich reagieren. Manchmal müssen wir unsere Kinder warnen. Ein anderes Mal müssen wir sie belehren oder korrigieren. Und manchmal sind sie über ihr Fehlverhalten so entmutigt, dass sie Ermutigung brauchen. Dankeschön. Eltern, denkt daran, dass ihr mit Kindern umgeht, die wie ihr gegen Versuchungen ankämpfen. Sie versagen immer wieder und brauchen jedes Mal Ermutigung. Verstärkt jeden guten Impuls, ermutigt zu jeder guten Tat. Ich fasse zusammen. Zur guten Kommunikation gehört die tägliche Unterweisung aus dem Wort Gottes. Aufrichtigkeit, gutes Zuhören, verstehen wollen, richtige Worte zur richtigen Zeit. Ihr versteht sicherlich, dass wir nicht auf jede Art guter Kommunikation heute eingehen können. Aber ich möchte kurz einige Punkte nennen, die zu der unbiblischen Kommunikation gehören. Harte, verständnislose Worte. Denn sie sind oft der Grund, warum Kinder ihre Eltern respektlos behandeln. Nicht hart und lieblos. Ungeduld. Ungeduld erregt bei den Kindern ebenfalls Ungeduld. Damit sündigen sie gegen Gott. Das kann man am Sabbatmorgen zum Beispiel ganz gut feststellen, wenn die Familie vielleicht in Hektik ist, wir müssen pünktlich in der Gemeinde sein, was übrigens sehr wichtig ist. Damit setzen wir auch Akzente für unsere Kinder. Aber wir sollten es so planen, dass der Sabbatmorgen ruhig abläuft. Wir werden heute Nachmittag mehr über Sabbatgestaltung auch hören. Wir machen immer schöne Musik an am Sabbatmorgen, bis wir dann zum Frühstück fertig sind. Es bringt so eine ruhige, heilige Atmosphäre. Aber wenn wir jetzt sagen, jetzt müssen wir weg und machen Druck, Ungeduld, es bringt uns in Hektik und Stress und kann uns den Segen wegnehmen. Und das ja nicht nur am Sabbatmorgen. Mangelnde Entschiedenheit und Festigkeit. Wenn die Kinder wissen, ach, wenn ich ein bisschen meckere oder wenn ich ein bisschen schmeichle oder trotze, dann bekomme ich das, was mir eigentlich verwehrt wurde, dann wird das Kind rastlos, reizbar und widerspenstig, weil es versucht immer wieder. Deswegen ist eine konsequente Haltung sehr wichtig. In dem Buch Wie führe ich mein Kind heißt es, wenn ihr vermeidet, euch aufzuregen oder zu schimpfen, wird der Herr euch den Weg zeigen. Er wird euch helfen, die Gabe der Sprache so zu gebrauchen wie Christus. Friede und Liebe werden im Heim regieren. Wenn ihr konsequent handelt, könnt ihr im Heim Verkündiger und Prediger der Gnade für eure Kinder werden. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Vermeiden, zu schimpfen, laut zu werden, ungeduldig zu werden, das können wir wirklich nur mit der Kraft Gottes. Deswegen brauchen wir diese Gemeinschaft mit ihm. Aber wie wir hier lesen, heißt es auch konsequent handeln. Konsequent handeln ist so wichtig, denn inkonsequente Erziehung sowie Ignorieren rebellischen Verhaltens der Kinder kann fatale Folgen haben. Ich muss mir immer wieder bewusst sein, ich handle nicht über meinen Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist es so, dass wenn wir inkonsequent sind, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Kinder tun, was sie wollen. Wir erleben es immer wieder, wo Eltern fast verzweifelt einen Hilfeschrei ausstoßen und sagen, meine Kinder akzeptieren mich nicht mehr und das Schlimme ist, sie wollen auch nichts mehr von Gott wissen. Und das sind Eltern, die mit ihren Kindern Andacht gemacht haben, aber leider keine Grenzen gesetzt haben. Sie ließen das Unkraut der Sünde wuchern. Und nun fragen sie sich, warum ihre Kinder götzen, anstatt den wahren Gott anbeten. Auch in dem Buch Wie führe ich mein Kind heißt es, wenn Eltern jeden Wunsch der Kinder erfüllen und ihnen in Dinge nachgeben, die nicht gut für sie sind, werden sie bald den Respekt vor ihren Eltern verlieren. Weder die Autorität Gottes noch die eines Menschen achten und vom Willen Satans gefangen genommen werden. Weiter heißt es, Kinder, die ungezügelt sind und nicht zum Gehorsam und Respekt erzogen wurden, verbinden sich mit der Welt und haben ihre Eltern in der Hand. Das ist tragisch. Weiter heißt es, viele Kinder wollen deshalb nichts von Gott wissen, weil ihnen zu viel Freiheit gelassen wird. Ihrem Willen und ihren Neigungen wird nachgegeben. Jugendlichen, die ihren eigenen Eingebungen und Neigungen folgen, werden in diesem Leben kein echtes Glück empfinden und am Ende das ewige Leben verlieren. Das sind klare Worte, sehr ernste Worte. Allerdings sollten wir uns hüten, Eltern zu be- oder zu verurteilen, die Kinder an ihre Welt verloren haben. Wir kennen ihre Arbeit in ihren Kindern nicht. Zum anderen wissen wir alle, dass die Kinder mit Entscheidungsfreiheit geschaffen sind, genauso wie auch wir. Und zum dritten ist es nicht unsere Aufgabe, zu be- oder zu verurteilen. Beten wir lieber für solche Kinder. Ich habe großes Mitleid mit diesen Eltern. Aber ich möchte euch Eltern, die ihr noch Kinder zu Hause habt, eindringlich ans Herz legen. Ich möchte euch anflehen, bitte nutzt die Zeit für eure Kinder, um sie geistlich und konsequent zu leiten. Dann können wir auch mit dem Segen Gottes rechnen. Scheut euch nicht, vernünftige und klare Grenzen zu setzen. Sicherlich wäre es jetzt auch wichtig, auf die Frage einzugehen, was aber, wenn du deinem Kind vernünftige Anweisungen gibst? Das Kind hat's gehört, es hat's verstanden und es will sie trotzdem nicht befolgen. Es ist ungehorsam und rebelliert. Um diese Frage zu beantworten, haben wir jetzt keine Zeit, die würde uns bestimmt noch eine halbe Stunde kosten. Ich möchte euch anbieten, nach dem Nachmittagsvortrag, wenn einer Fragen hat oder sich interessiert für diese Fragen, ich habe hier auch ein Buch, das ich wärmstens empfehlen kann. Ihr könnt gerne auf mich zukommen, nach dem Nachmittagsvortrag. Wenn nicht, dann bitte lest das Kapitel Disziplin und ihre Anwendung aus dem Buch Wie führe ich mein Kind? Und das Kapitel Rechte Zucht aus dem Buch Erziehung. Aber am besten lest beide Bücher, Wie führe ich mein Kind und das Buch Erziehung, immer und immer wieder. Wir brauchen es, dass immer wieder Gott zu unserem Herzen in dieser Richtung spricht. Denn wir vergessen so schnell. Denn wir müssen begreifen, dass der Gehorsam der Kinder, den Eltern gegenüber eine Segenszone um das Kind bildet. In Epheser Kapitel 6 heißt es, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Das heißt also, Vater und Mutter zu ehren, ihnen zu gehorchen, wird dazu beitragen, dass es ihnen wohlgeht. Sie befinden sich in diesem Schutz, in diesem Segenskreis. Wenn sie ungehorsam sind, treten sie aus diesem Segenskreis heraus. Und sie begeben sich in die Gefahr. Sie leben nicht mehr in diesem Schutz. Es verwirft im Prinzip den Herrschaftsanspruch Gottes. Und Gottes Herrschaftsbereich abzulehnen, heißt schließlich, die Selbstherrschaft zu wählen, die zum Tod führt. Wir haben am Anfang gesagt, durch Rebellion und Ungehorsam kam so viel Leid, Tod und Not in diese Welt. Und hier heißt es, Gott kann keine Rebellen in sein Königreich nehmen. Deshalb macht er den Gehorsam gegen seine Gebote zu einer besonderen Forderung. Eltern sollen ihre Kinder eifrig lehren, was der Herr befiehlt. Ja, Ungehorsam hat das Bild Gottes im Menschen zerstört. Und wir möchten dazu beitragen, dass das Bild Gottes in uns und in unseren Kindern wiederhergestellt wird. Deshalb werden wir aufgerufen. Eltern, gebraucht alle eure Kräfte, um eure kleine Herde zu retten. Die Mächte der Hölle werden sich versammeln, um sie zu vernichten. Überlegt es euch mal. Die Mächte der Hölle, Satan mit seinem Heer, ist bemüht, um unsere Kinder zu sich zu ziehen, von Gott weg. Aber Gott wird für euch kämpfen, wenn wir unseren Teil auch tun wollen. Betet viel mehr als bisher. Lehrt eure Kinder liebevoll und sanft zu Gott zu gehen, als ihrem himmlischen Vater. Lehrt sie durch Vorbild, Selbstbeherrschung und Hilfsbereitschaft. Erzählt ihnen, wie Christus nicht für sich selbst lebte. Die Erziehung ist kein Spaziergang. Es heißt, es kostet einiges, Kinder in den Wegen Gottes aufzuziehen. Es kostet die Mutter Tränen, den Vater Gebet. Es bedarf unermüdlicher Anstrengung, geduldiger Unterweisung, aber diese Arbeit lohnt sich. Eltern können dadurch um ihre Kinder Bollwerke errichten, die sie vor dem Bösen bewahren, wie wir vorhin gesehen haben, ein Segenskreis. Seine wichtige Aufgabe. Aber Gott hat dieses Vertrauen in uns gesetzt, dass wir die Kinder zu ihm führen. Lasst uns ihn anflehen und um die Kinder ringen. Jesus kommt bald. Wir sehen, die Ereignisse überschlagen sich. Was wird auf unsere Kinder zukommen? Gott allein weiß es. Woher weißt du, liebe Mutter, lieber Vater, wie lange du Möglichkeit hast, dein Kind zu erziehen? Nicht nur Naturkatastrophen, sondern auch Krankheit und Tod können uns schlafen legen. Deswegen lasst uns die Zeit nutzen und alles in die Kinder hineinlegen mit Gottes Hilfe. Lasst uns richtige Prioritäten setzen und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Aus dem Herzen heraus, wie wir gehört haben, die Herzenseinstellung. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient Christus, dem Herrn. Möge Gott uns helfen, dass wir als Eltern mit unseren Kindern Christus, dem Herrn, dienen, Tag für Tag, mit ganzem Herzen. Gott segne uns. Amen.